Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, wenn mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Das wird wunderbar. Komm, lass loslegen.
Herzlich willkommen zurück bei Marketing, dem Podcast über Markenmenschen und andere Merkwürdigkeiten. Der Podcast, wo Leute eine Meinung haben. Das ist sehr lustig. Und du meine Güte, Stefanie, es ist etwas anders. Wir sind nicht allein.
Chantal, ich bin aufgeregt.
Chantal ist auch so ein Kirmesname, ne? So wie Nadine.
Vor allem sprichst du dann wie bei, wie heißt das, Fuck you Goethe. Daher, der, nicht, dass mir hier wieder unterstellt wird, ich würde über einen Kamm scheren. Ich beziehe mich hier auf Fuck you Goethe.
Natürlich, wir würden niemals über einen Kamm scheren. Also, wir sind nicht alleine, wir haben heute einen Gast. Und das ist eine Premiere und wir wissen überhaupt nicht, wie das passieren konnte und warum man überhaupt zu Gast in unserem Podcast sein möchte. Aber vielleicht kann der Gast das ja mal erklären gleich. Herzlich willkommen, Jan Stranghöner.
Danke, ihr beiden, dass ich da sein darf. Ich habe euch ja ganz unterschwellig auf LinkedIn die ganze Zeit genervt, dass ich Bock habe, dabei zu sein, weil ich das sehr feier und auch euer Rebranding sehr, sehr gelungen finde und gerne Meinungen mit euch austausche, auch schon in der Vergangenheit getan habe und selber Podcaster bin. Und mich sehr, 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 sehr gewertschätzt fühle, dass ich euer erster, allererster Gast sein darf.
Und der einzige. Also, für alle, die im Marketing arbeiten oder im digitalen Marketing oder aus der Bubble sind, die kennen den ja natürlich. Da müssen wir ja gar nicht weiter drauf eingehen. Jan Stranghöner ist ja ein Begriff, insbesondere im Bereich des Social Marketings. Aber für alle diejenigen, die nicht so viel mit Marketing zu tun haben oder diesem ganzen Internetgedöns, stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor, was du so machst und warum man dich kennen soll. Und was Otto Normalverbraucher im Zweifel von dir oder von deiner Arbeit dann in den Social-Media-Kanälen sieht?
Ah, da sind ja jetzt viele Fragen auf einmal. Also ich bin Jan, Gründer und Geschäftsführer der Nerds. Wir sind eine Social-First-Agentur, die spezialisiert ist auf gute Aussteuerung von Werbekampagnen aus Social-Media-Kanälen. Und wir helfen Unternehmen dabei, das überhaupt erstmal messbar zu machen und in so einen Media-Mix zu integrieren und mag es, Unternehmen davon zu überzeugen, dass es an der Zeit ist, zu hinterfragen, ob und wo man Geld Geld verbrennt und wo man es zukünftig machen kann, aber dann vielleicht mit Sinn und Zweck. Letztlich haben wir neben der Agentur auch einen Podcast, wie schon gesagt, und eine Veranstaltung, ein Event zum Thema Paid Social, was wir jetzt im 8. Jahr dieses Jahr wieder machen. Genau, da habe ich sehr viele Berührungspunkte mit unterschiedlichen Menschen aus der Agenturwelt, Freelancer, aber natürlich dann auch auf Unternehmensseite. Und das mache ich jetzt seit fast 9 Jahren.
Wahnsinn, so lange kennen wir uns auch schon fast, ne? Also wir kennen uns alle jetzt schon so lange, wir könnten per Zeit schon miteinander verwandt sein.
Ja, ist so ein bisschen wie Einschulung und wir werden nie Abi machen, aber immer Schulzeit.
Wie die drei Fragezeichen.
Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht immer Schulzeit.
Geil. Ja, heute sind wir ja zu dritt. Das heißt, synchron zu den drei Fragezeichen sind wir heute die drei Hashtags einfach. Das fände ich ganz gut.
Ja, Fragezeichen wird es viele geben.
Genau. Also wenn ihr also in eurem Instagram oder Facebook oder weiß der Geier, wo ihr da rumhampelt, in den sozialen Medien Werbung seht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass vielleicht der Jan und sein Team mal seine Finger da drin hatten. Willst du mal ein bisschen angeben, was für Leute ihr so beratet, so was für Marken? Darfst du das?
Also wir sprechen ja nachher noch über die digitale Schnitzeljagd des Jahres und ich würde sagen, alle, die uns jetzt zuhören, dürfen auch selber Detektiv spielen und finden das dann bestimmt auch raus. Ich bin kein großer Freund von Flexerei.
Finde ich gut.
Deswegen dürfen die Leute mir auf LinkedIn oder sonst wo folgen und dann werden die das mitbekommen.
Oh Gott, Hashtag stay humble, Hashtag blessed. Oder so, nicht wahr? Steffi, hau mal raus, womit fangen wir denn an?
Ja, apropos Stay Humble, nee, die Brücke spare ich mir jetzt. Naja, auf jeden Fall, es gibt wird ja gerade ganz viel diskutiert wegen Fast Fashion und so. Naja, und da gibt es so ein Geschäft, wie meine Mutter es immer nennt, das kennt der ein oder andere Millennial auf jeden Fall noch aus den Kindertagen. So zumindest geht es mir, vielleicht auch noch aus den Teenie-Zeiten, aber dann wird's kritisch. Und das ist das Unternehmen Esprit. Und wie sollen wir es formulieren? Es ist in eine gewisse wirtschaftliche Schieflage geraten, was das Europageschäft angeht. AK Esprit meldet Insolvenz für das Europageschäft an. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich war jetzt so semi überrascht, find's aber irgendwie trotzdem traurig, weil es so ein Urgestein war. Man kennt noch diese Pullis und diese Handtücher mit dem großen Esprit-Logo drauf.
Und die haben den Buchstaben E revolutioniert. Ich weiß, wir hatten in der Schule eine Phase, da haben irgendwie die coolen Leute, zu denen ich nicht gehört habe, ihr E ohne den Rückenstrich geschrieben. Ja, das war wahnsinnig cool und die Lehrer haben sich total drüber geärgert. Aber Esprit ist tatsächlich eine Marke, die kenne ich auch aus Kindheitstagen. Ich war doch ein ganz klein bisschen cool. Ich habe nämlich ganz viel EDC bei Esprit getragen.
Stimmt. Wisst ihr?
Also ja. das war schon abgehoben. Ich kam mir auch extrem cool vor, muss ich sagen. Und irgendwie ist das dann so schade, ne? Es ist ja, ich finde, es reißt mir immer so ein Stückchen meiner 90er Jahre Kinder-Jugendseele raus, wenn so eine Marke wieder pleite geht. Ne? Also demnächst sagen sie vielleicht auch noch, dass Dickies pleite ist. Da würde ich, glaube ich, einen kleinen Nervenzusammenbruch kriegen.
Also letztlich ist das ja eine der vielen Marken, die in den letzten 2-3 Jahren irgendwie hops gegangen sind oder jetzt hops gehen. Und es wird sehr viel auf dieses Thema nach Corona und ja, es gibt irgendwie im Markt dieses Thema Fast Fashion und Anbieter wie Shein und Temu kommen irgendwie auf den Markt. Aber spannend ist in der Diskussion genau das, was die Steffi gerade eben gesagt hat. Ne? Wir können uns alle noch daran erinnern. Also die Marke hat ja irgendwo einen Wert und jetzt gerade gibt's auch schon so die Ersten, die dann sagen so, ja, das Unternehmen ist mir egal, also ich will die Marke kaufen und das dann neu aufbauen, weil das, was die geschafft haben in den 90er Jahren, das ist heute fast nicht mehr möglich, weil, und das finde ich ganz spannend an der Stelle, Esprit ist halt eine krasse Fernsehmarke gewesen in den 90ern und hatte eine unfassbare Sichtbarkeit. Und dann haben sie halt angefangen, so in den 2000ern, für mich gefühlt, da war ich noch nicht im Marketing, aber wenn man das so rückblickend sieht, die haben sehr lange auf einen sehr traditionalistischen Media-Mix gesetzt. Die haben sehr lange am Filialgeschäft festgehalten und haben dann angefangen, eigene Technologie zu entwickeln. Und wenn ein Modehändler oder ein Hersteller anfängt, irgendwie eigene Shop-Systeme und ERP-Systeme zu bauen, dann kriege ich halt, also das ist so die Red Flag in der digitalen Transformation, wo man sagt so, lass es doch bitte andere machen, die es besser können. Ja, das kostet initial mehr Geld, aber die Folgekosten sind dein Grab, weil das bindet das Kapital, was du dann am Ende nicht mehr hast, um Sichtbarkeit zu erlangen, egal in welchem Mediakanal. Und das siehst du bei diesen ganzen Firmen, aus meiner Perspektive jetzt, ich weiß nicht, ob das irgendwie empirisch belegt ist, aber wenn du dir die letzten 10 Jahre anguckst, welche Firmen da insolvent gegangen sind, dann ist das ein krasses Muster irgendwie, was man erkennt. So klassischer Mediamix, angefangen irgendwie zu spät die Zeichen der Zeit zu erkennen und dann versucht es selber zu machen. So auch in der Medienlandschaft, wo ich herkomme, die ganzen Medienhäuser haben angefangen, selber Technologie zu bauen, Recruiting zu betreiben mit Softwareentwicklern, Produkte gebaut, ohne Ahnung zu haben, ob die überhaupt im Markt technologisch überleben können. Und da ist so viel Kohle versenkt worden, die am Ende dann dazu geführt hat, dass man einfach nicht mehr sichtbar war. Und wenn du dir jetzt Esprit anguckst, ja, geile Marke, wir erinnern uns alle dran, aber guck dir die Filialen an, wann haben wir das letzte Mal Esprit gekauft? War schon mal einmal jemand auf der Website, wo du denkst so, ey, da ist einfach irgendwo falsch abgebogen worden und jetzt ist halt Ziellinie erreicht so. Aber die Marke ist immer noch was wert und das ist ja krass.
Total. Ein anderes Beispiel, finde ich, ist auch so S. Oliver. Also ich will denen jetzt keine Insolvenz unterstellen, aber ich würde auch denen unterstellen, dass es jetzt nicht gerade rosig aussieht. Und diese Art von Marken, das gebe ich dir 1000% recht, die haben einfach irgendwo nicht die Abbiegung genommen. Also die sind irgendwie dann so versumpft in dem Wunsch, möglichst autark alles machen zu können und haben aber dabei gar nicht verstanden, dass sich die Welt außen aber weiterdreht in einer riesigen Geschwindigkeit und dass man sich vielleicht auch dahingehend anpasst. Ich habe mich auch letztens gefragt und sowas passiert mir immer wieder bei derartigen Fällen oder Marken. Ich habe die noch nie irgendwo digital gesehen. Also ich übertreibe jetzt nicht. Ich habe Esprit noch nicht ich war noch nicht auf der Website, wie du es gerade eben gesagt hast, im Onlineshop. Ich habe noch keinen Social Media Post von denen gesehen, vielleicht mal eine Ad irgendwann, aber ist wirklich gar nicht präsent. Und wenn überhaupt, dann war es vielleicht mal ein, Ich glaube, bei S. Oliver gab es mal so eine Phase von Influencer-Marketing. Da haben die irgendwie mal so ein bisschen den Hahn aufgedreht. Aber ansonsten ist es ja wirklich so, sie finden da nicht statt. Ne? Und dann denke ich mir immer, da wurden halt auch in Sachen Management so elementar falsche Entscheidungen getroffen. Das ist schon heftig. Das tut schon weh.
Ja, S. Oliver werden wir bald sehr stark auf TikTok sehen. Zumindest, wenn ich so den Leuten in meiner Bubble folge, die auch so Content-Hubs und Formate spezialisiert sind und so. Da passiert bei S. Oliver gerade relativ viel. Tatsächlich bin ich gespannt,
aber recht was da spät, passiert. Ne?
Definitiv. Ja. Es gibt ja auch immer noch Leute, die noch gar nicht angefangen haben. Aber ich finde einfach so diese Hypothese sehr valide, wie gesagt, ohne sie belegbar machen zu können, dass man halt initial in Technologie investiert hat, was unfassbar viel Kapital gebunden hat. Und dann, klar, kommt halt in den Markt Bewegung und dann hast du halt ein Temo und ein Shein und eine volkswirtschaftliche Entwicklung, die Preissensitivität fördert. Und auf einmal hast du so diese langsame Tendenz und den Abwärtstrend und dann Beschleuniger von außen und dann kriegst du es nicht mehr aufgefangen.
Das ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen die Fehleinnahme, dass man seine Branche selbst am allerbesten kennt und alles, was von außen reinkommt, ja, ist wahrscheinlich nur zerstören würde. Ich habe ja in diversen Fällen, sagen wir mal, Marken aus dem Kleidungssegment beraten. Und da war das witzigerweise genauso. Das ist, scheint irgendwie ja, so eine Fashion-Krankheit
zu sein.
Ja, irgendwie ganz eigenartig. Nichtsdestotrotz, also man beobachtet ja so einen ähnlichen Verlauf auch bei Marken oder Häusern, sage ich mal, wie Sinn und Leffers, Peek und Kloppenburg. Ja. Görz war ja zum Schluss auch noch mit dabei. Jetzt kommt Esprit. Und das Witzige ist, was glaubt ihr, wo Esprit entstanden ist? Also wo hat die Marke ihren Sitz? Also Esprit ist ein Diddle-Diddle-Unternehmen. Hier Land einfügen.
Also ich habe mich da so ein bisschen gerabbit-holed, wie man das, sagt man das in Neudeutsch
bestimmt,
so?
Bestimmt, du hast dich Verkaninchen baut.
Ja. Verkaninchen baut in den letzten Tagen und ich war überrascht, wo die Marke herkommt, warum sie in Deutschland so populär ist, aber dass die Familie, die dahinter ist, keinen europäischen und auch keinen amerikanischen Ursprung mehr hat, sondern
Bermuda. Also die sitzen jetzt gerade in Bermuda, die Holding sitzt in Bermuda. In San Francisco wurde es aber in den 70er Jahren gegründet und dann, ein bisschen früher. Und dann kam halt in den 70er Jahren die Niederlassung in Düsseldorf. Und jetzt ist der, glaube ich, Hauptgeschäftssitz einmal in Hongkong und dann in der anderen Weltmetropole Ratingen.
Genau, und die Inhaberschaft sitzt, also die Inhaberfamilie, glaube ich, mit den meisten Anteilen, wie auch immer das dann konstruiert ist, da so tief war ich nicht drin, ist tatsächlich Hongkong. Und die Erbin der Person, die bietet wohl jetzt mit ihrer Holding auch wieder um die Markenrechte. Also es ist so ein bisschen so, ganz loslassen wollen sie nicht, aber vielleicht wollen sie einmal den Reset-Knopf drücken.
Aber du musst dir das mal vorstellen, ne? Die haben in Europa 124 Filialen und davon alleine 57 in Deutschland. Das heißt, für Esprit ist Deutschland eigentlich der Kernmarkt. Und hier ist die Marke auch wahnsinnig groß geworden und hat sich so geprägt. Für mich war das so ähnlich, da bin ich wieder in dieses Rabbit Hole gerutscht allerdings. Jetzt im Kontext Klamotten für meine Kinder zu kaufen, insbesondere für meine Tochter. Und bin dann über Eulili gestolpert. Kennt ihr noch Eulili?
Ja. Oh, der Geruch, ich habe ihn sofort in der Nase.
Der Jan, der schüttelt den Kopf, weil der ist auch ein Junge. Der kann Eulili nicht kennen. Es wäre auch echt ein bisschen eigen. Also sagen wir
aber
mal
da
so,
hast du was verpasst, ja, muss man jetzt schon sagen.
Aber Steffi, Eulili, bevor du dich jetzt groß zu sehr irgendwie verausgabst, Eulili, jeder, der Eulili kennt, weiß, wie Eulili aussieht. Ja? So, und in den 90ern war das einfach noch nicht so on vogue, dass Jungs in so knallroten, knallpinken Klamotten mit großen Blumen und Mustern.
Das ist wie die Sigual. Das ist nicht kein großer Unterschied. Ja, das ist für mich einfach ein Abklatsch mit Desigual.
Sieht man ja auch andauernd die ganzen Dudes, die in Desigual oder wie ich sagen würde, bis letztes Jahr Designual rumlaufen.
Desigual. Ich glaube, da gibt es viele schöne Ausdrücke.
Ich hab da immer nur mit einem Auge hingeguckt, weil die Auslage im Schaufenster fand ich so uninteressant, dass ich auch, den Markennamen gar nicht richtig wahrgenommen habe.
So viele Blumen.
Aber stell dir mal vor, die würden Audio-Werbung machen, mal darauf einzahlen, dass man den Markennamen und mit irgendwas verbindet, weil ich glaube, sie sind ja spanisch und südländisches Lebensgefühl. Und so. Das fehlt halt komplett. Also du weißt nicht, wie die Marke ausgesprochen wird und du weißt überhaupt nicht, welcher Look sich dahinter versteckt. Also es könnte ja genauso Hawaii-Hemden verkaufen.
Das würde zumindest, also wenn man den Kontext herstellen würde, würde es zumindest diese ganzen wirren Muster auf der Kleidung. Ich sehe als Influencer und als Testimonial Jorge González.
Ja,
der könnte dann einfach auch mal auch sagen, ne, das ist egal.
Ja.
Dann versteht es zwar auch wieder keiner, aber theoretisch.
Aber dann ist es wenigstens lustig.
Emotional aufgeladen.
Ricky Martin finde ich gut. So, auf dem 90er Flashback mit so ein bisschen hier wieder Loca und dann Desigual und so.
Ja, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, Eulili ist back. Und ich hatte die Theorie, okay, das ist so eine 90er-Jahre-Marke und die machen gerade Abverkauf. Die sind bestimmt günstiger geworden. Und Scheiß, die sind teurer geworden. Die sind mindestens genauso teuer wie damals, als meine Mutter zu mir gesagt hat, Viviane, ich werde keinen Rock für 95 D-Mark kaufen.
So, finde ich erstmal eine Frechheit von ihr. Aber abseits von der Frechheit, finde ich, ist auch ehrlich gesagt eine Dummheit, dass es aktuell irgendwie ja so Trend zu sein scheint, dass man feststellt oder dass Unternehmen in eine Insolvenz gehen und dann kommt ein Investor ja aus dem Boden, aus dem Loch, egal woher. Und dann wird in ein Fass, meiner Meinung nach, in ein Fass ohne Boden einfach immer mehr Kohle oben reingeschüttet. Ein gutes anderes Beispiel ist der Galeria Kaufhof Karstadt. Dieser Name wird auch einfach immer länger, ohne dass es besser wird.
Ja, Karstadt geht doch jetzt weg. Karstadt wird jetzt komplett beerdigt.
Ja, ich verstehe das auch alles nicht. Aber es heißt doch einfach nur noch Galeria. Und jetzt heißt es Benko-Grab, glaube ich. Nee,
aber ja, aber das auf jeden Fall reilt man es nicht. Ich glaube, egal wie es heißt, man reilt es nicht. Und das ist irgendwie, ich mag irgendwie den Gedanken dahinter nicht, weil es ist genau das Gegenteil von diesem Wort, worüber wir die ganze Zeit sprechen, nämlich Nachhaltigkeit. Es wird einfach nur mehr Kohle reingeschüttet in der Hoffnung, dass das innerhalb von einem halben Jahr all das, was in den Jahrzehnten davor scheiße gelaufen ist, auf gut Deutsch, wieder wettmacht, ne? Und ich würde mal, also man könnte ja auch mal in Frage stellen, ob überhaupt der Gedanke von so einem Warenhaus noch so zeitgemäß ist, ne? Also auch welche Rolle zum Beispiel jetzt bei Kaufhof war für alle Nicht-Kölner, das war früher the place to be, man. Da ist man wirklich am Wochenende reingegangen mit der Oma. Ich weiß nicht, ob ihr das noch euch erinnern könnt, wenn man da so reingehen kann, so warme Luft von unten.
Ja, hoch. Ja klar, natürlich. Und da ist so die Brillen sind beschlagen.
Richtig. Und da ist auch so ein bestimmter Geruch gewesen mit so riesen Kronleuchtern und so. Das ist ja aus der Zeit gefallen. Das interessiert ja heute keinen mehr.
Also das Ding ist da, du hast voll den Punkt. Und es werden ja auch nur die Häuser erhalten, die an der frequenzstarken Stelle sind. Ne? Und die halt nicht mehr irgendwie stark frequentiert werden, die lohnen sich nicht und werden fallen gelassen. Und dann kommt in der Diskussion ja auch immer, die Innenstädte sterben aus und es geht eigentlich nur um die Immobilien und so. Aber letztlich hindert das ja massiv, dass man sich halt gerade innerstädtisch, wie das Einkaufserlebnis dann vielleicht verändert, dargestellt werden muss, dass es mehr Eventfläche ist und so. Dieser ganze Prozess wird ja einfach nur nach hinten verschoben, weil der irgendwann passieren muss und der ist dann kapitalintensiv und dann stehen die scheiß Immobilien leer. Also, das hätte man halt vor 10 Jahren machen müssen und aktuell ist halt irgendwie die Beatmungsmaschine mit einem intensiven Herzschrittmacher und die Filetstücke werden nach und nach einfach rausgeholt. Aber ich möchte tatsächlich noch eine These in den Raum werfen, aber dann werden wir wahrscheinlich auch bald zum nächsten Thema kommen. Diese ganzen Unternehmen hatten mal einen Marktzugang, hatten ein Standing im Markt und haben massiv in Sichtbarkeit investiert. So, und ich glaube, ein Effekt neben diesen ganzen Themen im Markt ist halt auch, dass sie es einfach nicht geschafft haben, frühzeitig auf andere Kanäle zu setzen, wo sie zukünftige Kunden und Kundinnen aktiviert bekommen. Gerade diese Marken, die wir angesprochen haben, ne? Steffi, du hast jetzt das Thema S. Oliver angesetzt, das ist ja auch so ein Stück weit Transformation am Ende oder Mediatransformation, da wird dann irgendwie das Internet verteufelt und Social Media wird nicht gemacht und nee, die Katalogabteilung, die können wir ja nicht platt machen, weil da sitzen ja jetzt irgendwie 60 Kolleginnen und Kollegen, die Print machen und so. Das sind alles Marken, die massiv aus dem Fernsehen kamen, gerade Fashion, ja, im Getränkebereich ist das Gleiche, bei Brauereien, perfektes Beispiel, ne, die großen Fernsehbiere, die strugglen alle, wird weniger Bier getrunken, ja, vielleicht, aber die Marken, die da irgendwie am Start sind, die haben es halt schnell geschafft, digital zu funktionieren und ich glaube auch, das ist ein großes Thema, weil man sehr lange an großen Mediaagenturen festgehalten hat und die Dinge empfohlen haben, die vielleicht eher auf ihre Ziele eingezahlt haben, als auf die Unternehmensziele. Und da sind klassische Mediamixe, glaube ich, auch ein großer Topf an Geld, der irgendwo versenkt wurde. Und man hat einfach nie gefragt, weil man hat es immer so gemacht. Und dann kommt der Punkt, wo man sagt so, ja, scheiße, müssen wir ändern, ja, Kohle ist nicht mehr da.
Aber selbst wenn man das alles gemacht hätte, jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein, ne? Guckst du dir mal die Kollektion von Esprit und Co. an. Also es ist ein Ding, immer an seinem ewigen gleichen Mediamix und Agenturenportfolio festzuhalten. Es ist etwas anderes, immer am gleichen Designer festzuhalten. Und diese ganzen Labels, ob es S. Oliver, Esprit, Max, gibt's Max eigentlich noch, by the way?
Ja, nur Parfum, glaube ich. Ach, das ist ganz schlimm.
Aber gab's auch mal. Also Max und Esprit waren unsere Marken der Kindheit. Das muss man jetzt mal so sagen. Aber ne, egal, guck dir einfach mal die Kollektionen an. Und das ist einfach, ja, also da hättest du so viel Geld reinstecken können in Social und in Influencer, wie du willst. Das sah halt einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt nach Vorstadtmutti aus.
Hättest du früher in Influencer oder Social gesteckt,
hättest es mitgekriegt, wäre, dass das nicht mehr geht.
Hättest es mitgekriegt, weil du hättest ja auf einmal mit den Kunden sprechen müssen und hättest direkt ein Feedback bekommen und hättest nicht einfach Plakate hingehangen und hättest gesagt, oh, da gucke ich als Designer drauf und finde das gut. Und was die anderen sagen, ist mir egal. Und dieser Rückkopplungskanal wurde dann halt gar nicht genutzt und hätte vielleicht dazu führen können, dass man früher gemerkt hat, oh, die Leute wollen das.
Valider Punkt. Dann wäre natürlich die Gefahr gewesen, dass man dann so ein H&M oder so ein Zara wird. Ne?
Also, ich gerade sagen.
Es ist verzwickt. Ich glaube, wir werden dieses Problem an dieser Stelle nicht lösen. Ich wollte jetzt auch nicht mit drum bieten, die Markenrechte an Esprit zu erwerben. Ich habe da keine Zeit für.
Aber ich finde, das ist insofern ein spannendes Thema, weil ich glaube, das ist auch eine Gratwanderung. Auf der einen Seite müssen die sich ja fragen, was macht uns als Fashion-Marke aus, ne? Also im Sinne von, welche Art von Kleidung, ne, welchen Stil. Und auf der anderen Seite müssen sie ja aber auch mit der Zeit gehen. So, und vielleicht auch mal den ein oder anderen Kleidungstrend oder Stiltrend irgendwie adaptieren. Das ist bestimmt auch nicht leicht, ne? Aber ich glaube halt, irgendeinen Weg musst du gehen. Und ich glaube, sie entscheiden sich leider Gottes, das ist ja auch nicht nur jetzt in dem Fall so, sondern bei vielen Marken leider, immer für eine gewisse Hybris. Ne, für, wir sind so geil, uns wird man halt eh kaufen, uns kennt jeder. Und dem ist halt nicht mehr so. Ne? Man hat nicht diese krasse Markentreue oder Markenloyalität. So sehr kann man eine Marke aus den 90ern nicht lieben, dass wenn sie hässliches Zeug verkaufen, ja, man es trotzdem kauft. Das wird halt nicht stattfinden.
Ja, und das Kapital ist gebunden. Also die Kollektionen werden ein Jahr, zwei Jahre vorher, also auch diese ganzen Produktionslieferketten-Themen führen ja einfach dazu, dass man nicht mehr reagieren kann. Dann hat man die Ware da liegen und jede falsche Entscheidung in der Kollektion kostet richtig Kohle.
Und ich meine, am Ende ist es das, was Temu und Shein so wahnsinnig erfolgreich macht, dass die Produktion quasi erst mit einer bestimmten Ordermenge losgeht. Und das ist natürlich eine Katastrophe im Nachhaltigkeitssinne, aber so funktioniert eine Plattform, Struktur im Fashion-Bereich oder überhaupt im Fast-Moving-Consumer-Goods-Bereich. Apropos,
wir sprechen über Fashion und also ich sitze jetzt hier in einem abgeranzten Hoodie, der Jan noch in seinem Schlafschirm.
Und ich bin die Einzige, die sich ordentlich angezogen hat, aus Respekt vor unserem Gast.
Keiner kommt auf die Idee, samstags morgens um 9 Uhr einen Podcast aufzuzeigen. Ich bin extra für euch früher aufgestanden.
Danke, Jan. So, also wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar gibt es auch noch eine andere Marke, mit der habe ich gar keine Berührungspunkte, weil ich bin so ein DM- und Rossmann-Kind. Und das ist die Drogeriemarke und Filialkette Müller. So, Müller kennt man in vielen Innenstädten. Ich bin damit tatsächlich überhaupt nicht aufgewachsen. Ich auch nicht. Kannte das.
In Freiburg war der Müller schon gut besucht.
Was, wo war der gut besucht?
In Freiburg.
In Müller, freilich.
Mhm. Ja, der gute CD-Abteilung.
Heidenai. Ich bin halt eher so mit dem Schlecker aufgewachsen.
Ja, da habe ich auch Eistee gekauft.
Ups, ist ja verjährt, Jan. Guck mal, und wir sind ja auch kein True-Crime-Podcast, sondern wir sind ja ein Meinungs-Podcast.
Schlecker ist ja auch nicht mehr so. Ich glaube, so. Da ist niemand mehr, der sich aufregen kann.
Schlecker war auch, glaube ich, immer der schlecht sortierteste Drogerie.
Aber Schlecker und Müller haben ein Thema mit Erbengemeinschaft.
Das stimmt.
Um weg zu Müller zu kommen.
Ist valide, genau. Herr Müller hat ja gerade sehr große Probleme, sein Geld zu verteilen. Also die Probleme hätte ich wirklich auch mal gern.
Ja, das heißt Erwartungshaltungsmanagement.
So, aber einen Teil seines Geldes, das steckt er jetzt in ein schönes, großes Festival. Und zwar nennt sich das Wacken. Und schlägt damit in die gleiche Kerbe wie zum Beispiel Penny, Lidl, Aldi, Nord und Süd, um Partner mit Stores auf Festivals zu werden. Warst du mal auf Wacken, Jan?
Nee, tatsächlich nicht, aber Kunden aus dem FMCG-Bereich, die wir betreuen, haben dort Co-ops gehabt mit Sampling und Co. Und mir ist das Festival natürlich ein Begriff. Ich habe schon sehr viel Content von dort gesehen, war aber selber noch nie vor Ort.
Steffi, lohnt es sich, dich zu fragen, ob du mal bei Wacken heißt es auf, bei oder in Wacken? Es ist ja ein Dorf.
Das ist aber in Deutschland, du weißt doch, das ist auch in Mallorca. Das ist, jeder sagt das, wie es gerade so auf der Zunge liegt, weißt du? Ich glaube, das mit diesen Orten und da davor noch was setzen, das ist nicht so.
Aber du warst noch nicht auf Wacken Festival.
Man denkt es nicht, nein.
Nein, ja. Ich finde das tatsächlich eine ganz interessante Kooperation, wobei mich eigentlich diese ganzen Stores, ich finde das ja smart, aber mittlerweile langweilen mich diese Announcement, wenn es wieder heißt Lebensmitteleinzelhändler oder Großhändler oder Discounter oder Vollsortimenter hat wieder einen Store. Aber Wacken.
Aber ist denn Müller ein Lebensmitteleinzelhändler?
Nein, Drogerie, da kann man, da können die Wackenarinaria
CDs kaufen.
CDs kaufen und ihren Eyeliner.
Na, Moment, also Kosmetik. Ja. Parfüm?
Ja, Toilettenpapier.
Max.
Max, irgendwelche White-Label-Franchise-Dinger von 47.
24 Tim, ja.
Dann gibt es ganz viel Kinderspielzeug bei Müller. Mhm. Ja, ist auch, also sind auch dafür bekannt auf jeden Fall. Und dann tatsächlich Multimedia, also DVDs, CDs und
Blu-ray.
Was wollen die denn? Also was verkaufen die denn bei Wacken? Weil die werden jetzt wahrscheinlich kein Parfüm und kein Kosmetikzeug da verkaufen.
Doch, Drogerie.
Genau, Drogerieartikel. Ah, okay. Und die Idee ist ja, können in einer Filiale vor Ort oder, das finde ich am lustigsten, oder Artikel per Click and Collect vorbestellen. Boah, ich glaube, das machen mega viele Wacken-Besucher, dass die dann sich so denken, wait, übermorgen ist Wacken, ey, ich muss voll dringend bei Müller noch was vorbestellen, scheiße.
Ja, wieso denn nicht?
Das wird der Fall sein.
Abschminkpads.
Mit Zellenwasser.
Ich meine, die Sanitärsituation auf Festivals, gerade wenn es verregnet ist und schlammig, ist ja schon schwierig. Da kannst du dir ganz viel erstmal Tena Lady oder Tena for Men einpacken. Ja, also Erwachsenenwindeln. Schuheinlagen, weil du stehst da die ganze Zeit nur rum. Dann gibt es da bestimmt auch irgendwelche Pülverchen.
Susi, wir sprechen von Wacken. Das gehört zum guten Ton, dahin zu fahren, nicht zu duschen und im Schlamm zu wühlen.
Entschuldige.
Warum brauche ich Drogerieartikel bei Wacken? Also bei jedem Lula-Palooza. Irgendeinem World Club Dome in Düsseldorf. Weißt du, da wo wirklich so, ich gehe da mit meinen weißen Sneakern hin und habe irgendwie vorher noch 2000 Euro für ein Festival-Outfit ausgegeben und muss da irgendwas darstellen für mein Insta, gekauft. Aber Wacken?
2000 Euro für ein Festival-Outfit? Also wenn du zum Karnevalshändler deines Vertrauens gibst du, okay, doch, gibst du auch 2000 Euro aus, das stimmt. Aber du hast recht, es ist in dem Sinne kein Markenfit. Wacken?
Nee, ich find's auch ganz komisch. Ich finde es ganz seltsam. Also, das
aber vielleicht hat der Marketingchef eine bestimmte musikalische Vorliebe und wollte einfach hin.
Nee, ich glaube, es gibt mehrere Optionen. Es gibt einmal die Option, irgendein Dude in der Marketingabteilung ist voll der Wacken-Fan und will das so einstehlen. Option zwei, man denkt sich so, boah, wir machen es mal anders als alle anderen. Ist ja auch durchaus eine sehr beliebte Markenstrategie. Wir gehen jetzt nicht auf das, was man von uns denkt, sondern wir gehen genau auf das Gegenteil und gucken mal, ob es performt. Und damit geht man ja auch so ein bisschen einher mit der These, dass alle anderen dumm sind, ehrlich gesagt. Und nur man selbst sei mega smart. Und ich glaube, eine von diesen beiden Optionen muss es gewesen sein, weil ansonsten gibt es, finde ich, keinerlei Schnittstellen. Das wird für mich wieder wie so ein auf den Trend aufspringen. Das ist immer so, die Marken verstehen auch nicht. Es gibt so, finde ich, ein Momentum, da ist es cool, als Marke auf Festivals zu sein. Das haben wir schon seit anderthalb Jahren locker überschritten.
Nee, ich glaube, es ist ein völlig pragmatischer Grund. Die anderen Festivals sind alle schon vergeben. Guck mal.
Ausgebucht.
Ja, die sind schon ausgebucht mit Kooperation. Pass auf, Perucaville und Highfield ist Penny. Rock am Ring, Rock im Park ist Lidl. Southside, das ist so wie wie heißt nochmal das Festival in Texas?
South West,
South East, genau, richtig?
Genau.
Also das ist Aldi Süd und Deichbrand ist Aldi Nord. Also sagen wir mal, die Festivals, die es so gibt, die waren halt leider schon belegt. Da haben die sich gedacht, na, Wacken hat doch noch keiner.
Aber ich bin ja der Demokrat in der Runde.
Aha.
Live Nation unter anderem, die Vermarktung dieser Festivals machen, die machen das ja nicht nur mit LEH und mit Drogeriemarktketten, sondern beispielsweise Melitta ist jetzt auch auf dem Festival.
Schon
weil
lange,
scheinbar
lange. Möchten,
ne, so, die, neben den Brauereien und den ganzen Schnapsherstellern gibt es ja auch andere Marken, die sich dort inszenieren. Und vielleicht überrascht uns Müller ja, weil irgendeine kluge Person bei Live Nation sagt, ich habe hier, ne, und die Idee funktioniert. Wir können es uns ehrlicherweise schwer vorstellen. Aber das ist ja auch mittlerweile ein sogenannter Revenue-Stream für Festivals, diese Partner dazu haben. Mhm. Aber warum ich jetzt mit Drogeriemarktartikeln bei Wacken sein muss, also mir fällt schwer, das irgendwie als...
Ja, um den Schlamm auch aus den Ohren wieder rauszukriegen, kriegst du da deine Wattestäbchen.
Aber dann mache ich doch lieber so Thermalbad, weißt du, du bist irgend so eine Therme in der Nähe und alle bekommen 15% auf die Woche nach Wacken, um sich da mal richtig schön unter... unter den Föhn zu
legen. Also da Wacken ja eh schon überhaupt gar keine Probleme damit hat, die Besucherströme zu managen, ist die eine Therme, die es da in der Nähe gibt, bestimmt die richtige Adresse, um 50.000 Wackenbesucher in der Woche danach so wie am Fließband durchzuschleusen. Da musst du Kern sanieren. Nee, weißt du, es ist da wie so eine Waschstraße, die stehen da alle mit dem Kercher und dann werden die alle...
Ich wollte gerade sagen, das wär, für Kercher wäre das auch überragend. Dann bauen die so eine menschliche Waschanlage, wo man dann einfach durchläuft und danach irgendwie blitzeblank rauskommt und wieder in seinen Bürojob.
Oh, und dann vorne steht so ein Instagram-Shooting-Automat.
Halt, bitte, lass uns bitte nicht weiterreden. Ich möchte nicht, dass uns jemand diese wunderschöne Idee klaut, sondern wir arbeiten die aus. Wir machen einen wunderschönen Case mit der menschlichen Waschanlage für Wacken in Kooperation mit Mr. Wash und irgendeinem so einem Shampoo-Hersteller, wie meine Omi immer gesagt hat. Und am
Fruchtis.
So, und alle, die uns jetzt zuhören, genau das passiert seit 8 Jahren jedes Mal in Regelmäßigkeit, wenn Viviane, Steffi und ich miteinander mindestens mal eine halbe Stunde sprechen und uns irgendwelche Ideen an den Kopf werfen.
Ja, okay. Oh, ich habe noch was. Wir nehmen wahre Schätze. Einfach als Shampoo-Hersteller.
Nee, wie hieß er nochmal? Dieses Essentials. Nee, dieses andere.
Herbal Essences. Blumen. Herbal Essences. Das ist ohne Witz, ne? Ich meine, da ist komplett Kokolores drin. Da müssen wir nicht sprechen. Ich glaube, da ist jede Paraffin und ich weiß nicht, was noch drin
ist. Ist das Boomer-Wort des Jahres? Ist Kokolores das Boomer-Wort des Jahres?
Gibt doch jetzt so eine Liste. Es wird doch jetzt gejudged, was Boomerig ist.
Kokolores. Ich liebe solche Worte. Kokolores.
Ich hätte noch eine Idee für einen Lederpflegemittelhersteller, der dann danach einfach deine Lederjacke aufpoliert und auf
Hochglanz Moment, bringt. Ein Lederpflegemittelhersteller. Gut.
Nein, du hast ja so, also Leder ist ja sehr pflegeintensiv.
Bist du nicht,
glaube ich.
Trägst du Leder? Bist du nicht vegan?
Leder.
Trägst du Leder, bist du nicht vegan?
Nein, kein Leder, nee. Aber es gibt ja trotzdem dafür einen Markt, weil die Schuhe aus Leder, die man so kauft und auch Lederjacken, sind ja sehr pflegeintensiv und auch teuer. Aber jetzt, wenn man sich so den optischen Fit anguckt von Wacken, wird da, glaube ich, schon auch viel Leder getragen.
Und Latex und Gummi, ich wollte es gerade sagen.
Nee, so, das ist...
Und Schiechen.
Jetzt sind wir zu sehr über den Kamm geschoben.
Wieso denn? Die haben doch auch Gummistiefel.
Das gibt es nicht zu viel.
Okay, aber also ich glaube, letztlich wird es sehr spannend zu sehen sein. Und ich wäre dieses Jahr gerne auf dem Wacken, um zu sehen, was Müller da macht. Weil es ist schon...
Interessant.
Ja. Ja. Gerade unvorstellbar, wie der fit sein soll. Und wenn er passiert, würden wir uns ja freuen. Also, ne, dann wäre es irgendwie so krass, okay. Wenn es halt irgendwie sehr vorhersehbar ist, so wie es gerade scheint, dann muss man sich wirklich fragen, hätte man das Geld nicht woanders besser ausgeben können?
Ja, aber lass hinfahren. Wir finden das raus.
Oh ja, ich weiß auch direkt mein 2000-Euro-Festival-Outfit.
Mit Perfekt. Kindern. Das ist doch super. Ja, auf Instagram geistern jetzt doch überall so Videos rum von Kindern, die in Matschpfützen spielen und das soll angeblich gesund sein. Ich als Stadtmutter kann das nicht beurteilen.
Ich bin ausgebildeter Erlebnispädagoge, ich halte mich da zurück.
Stimmt, du bist ja so Zeltlager-Jan.
Genau.
Zeltlager-Jan, sag uns dein Thema. Jan durfte nämlich auch ein Thema mitbringen. Hau raus.
Zeltlager-Jan hat auch ein Thema aus dem, ja, aus der Community, Marktzugang, wie auch immer. Wir sind mit Meta ganz gut, eigentlich mit allen Social-Media-Plattformen, aber wir bekommen relativ häufig frühzeitig Infos, wenn es neue Produkte gibt. Und man muss da was ansprechen, was ganz cool ist, weil Meta jetzt nachzieht. Es gibt andere Plattformen, wie beispielsweise Snap oder TikTok, die haben schon einen sogenannten Creator Marketplace. Am Ende ist es eine Plattform innerhalb der Tools, die ermöglicht, dass Marken die richtigen Content-CreatorInnen, Marketing-InfluencerInnen für das Produkt finden. Und da gibt's coole Features, weil letztlich gibt's erstmal den Connect oder die Transparenz dann auch an der Stelle. Was gibt es für Accounts? Wie groß sind die? Worüber sprechen die? Es wird sehr viel an Statistik nach außen sichtbar, die sonst verborgen ist für die jeweiligen Accounts. Also es wird klarer in der Abwägung, welcher Kanal hat welches Niveau an Interaktionen, wie setzt sich die Follower-Innschaft zusammen, welche Themen werden da gespielt, wie regelmäßig, welche Marken haben mit dieser Person schon kooperiert. Also alles, was klassisches Agenturgeschäft bis jetzt ist, wird so ein bisschen vereinnahmt. Wie gut das dann am Ende funktioniert, muss man sehen, aber es erspart gerade im Kontext der Recherche einiges an Zeit und gibt halt eine neue Transparenz in diese ganze Content-Creator, Influencer, Markenbotschafter, Sphäre, wo man häufig ja auf Expertise von außen angewiesen war und gesagt hat, so, ich brauche da jemanden, wie jetzt zum Beispiel die Steffi, die mir sagt, ich brauche den und der kann das und der hat in der Vergangenheit schon, ne, und ich folge den ganzen Menschen und bewege mich da die ganze Zeit. So, das brauche ich immer noch, aber letztlich kriege ich nochmal einen größeren Zugang in den gesamten Markt, um die passenden Menschen zu finden, die sich ja qualifizieren für meine Marke, um als Influencer oder Creator aufzutreten. Und das kann schon krass werden, weil letztlich kann dann jeder mit seinem Insta-Profil irgendwie Geld verdienen. So, ne, das ist dann so ein bisschen die Ableitung. Aber auch jeder wird halt erreichbar für Marken. Ne, und es ist nicht mehr irgendwie an einen Agenturpool geknüpft. Deswegen spannendes Watchout für die nächsten Wochen. Instagram Marketplace. Creator-Marketing.
Aber es wundert mich auch ein bisschen, weil irgendwie Meta war so bemüht, in den letzten Jahren so sich so einzukapseln, also datenmäßig. Also irgendwie hatte ich zumindest das Gefühl als Außenstehende, du wirst mir wahrscheinlich widersprechen, dass man gar nicht, also kaum noch Transparenz hatte, einsehen zu können, okay, was funktioniert hier und was, also ich, Stichwort Audience Insights war ja damals ein riesengroßer Spielplatz einfach, ne? Also das hat ja auch Spaß gemacht, sich mit den Datensätzen zu beschäftigen, auch mal, nicht nur auf Basis von demografischen Daten sich anzugucken, wie ist zum Beispiel eine Community zusammengesetzt und was kann man daraus ableiten, sondern auch auf Basis von psychografischen Daten. Ja, was für Interessen haben die noch, was für Seiten liken die, welchem Influencer folgen die. Das waren ja, also ich fand, das war schon ein ziemlich toller Schatz, den man hatte, mit dem man auch viel machen konnte. Vielleicht war das jetzt, sagen wir mal, nicht die absolut datenbasierte Kristallkugel, aber man hatte zumindest einen Anhaltspunkt. Und das haben sie dann komplett rausgezogen. Man stand irgendwie so blank da und musste dann so ein bisschen Rätselraten machen. Okay, jetzt
Mareike Amados
halt,
Zauberkugel.
Ja. Genau, Mareike Amados Zauberkugel für Content. Das heißt, du musstest halt eigentlich über den Content in der Art und Weise, wie du ihn gestaltest und wie du ihn distribuierst und wann, wo eine Copy reinkommt und ob du den vertonst und welche Farben, darüber rausfinden, was deine Zielgruppe eigentlich mag. Und jetzt kommen sie ja abgewandelt wieder zurück zu dem Punkt, dass du wieder mehr Einsicht hast. Und ich frage mich, was hat sie denn dazu bewegt?
Einfach, wie relevant sind noch Unternehmensprofile und Seiten? Wie verändert sich das Nutzungsverhalten auch auf Basis der Formate? Also das Audience Insights Thema war ja sehr stark Facebook-lastig und weniger Instagram-lastig. Dann kommt Instagram dazu. Dann hast du dieses ganze Thema 9:16, mehr Reels, CreatorInnen, die stark werden. Das ganze Thema Influencer, InfluencerInnen, die teilweise ja auch einfach keine gepflegte Facebook-Seite haben, aber irgendwie ein riesen Insta-Profil. Also ich glaube, das ist einfach so ein Thema, wo man jetzt sagt, das war so eine Übergangszeit, wo man frühzeitig Dinge abgeschaltet hat, die dich vielleicht auch in eine falsche Annahme hätten schicken können. So, das ist jetzt aber auch nur meine These. Mit dem Marketplace oder mit dem Creator-Zugang für Marken kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass man an einen sehr großen Topf Geld möchte, weil letztlich ist halt in der Art, wie Kooperationen entstehen, da fließt Kohle, da werden Agenturen dazwischen geschaltet, da werden Handling-Fees rausgegeben und wenn ich jetzt sage, ich owne die Plattform und den Zugang zu den Creator, CreatorInnen, so wie TikTok das auch ein Stück weit macht und ich partizipiere in Form von erstmal, die Leute sind gerne auf der Plattform, erstellen Content, weil sie verstehen, dass sie mit mir Geld verdienen können und ich muss da nachziehen, weil andere Plattformen bieten das schon an, beispielsweise TikTok. Und dann langfristig, ja okay, wenn dann halt jemand 20 CreatorInnen bucht über Instagram, dann gibt's halt 0,025% Transaktionsgebühr, I don't know, wie man das da nennt, und dann verdiene ich Geld. Also ich glaube schon, dass da, dass das ein ganz smarter Schachzug ist, dann zusätzlichen Revenue Stream, jetzt sage ich das Wort schon zweimal, furchtbarer Anglizismus. Wie nennt man das denn da? Geld verdienen.
Einkommensquelle.
Einkommensquelle.
Erlösmodell.
Ja. So, das ist aber nur meine These. Ich weiß nicht, ob das kommt. Aktuell ist der Dienst kostenlos oder ist nicht angekündigt, dass ich da irgendwie Geld zu bezahlen.
Ich finde ja, vielleicht seht ihr es auch anders. Ich bin jetzt mal wieder der Spielverderber, aber diese Rolle gefällt mir wahnsinnig gut. Also in meiner Erfahrung sind solche Marketplace-Ideen immer für ein Bobbes. So, weil immer, wenn die das halt planen wollen, geht's in die Buchse, weil man muss sich ja auch vorstellen, der Mensch an sich ist nicht dazu geeignet, sich viel zu hinterfragen und zu verändern, ja? So.
Und zu entscheiden.
Das heißt, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen hinterfragt, wie läuft denn aktuell dieser Prozess, dann gibt es eigentlich folgende Optionen. Option 1 ist, Lieschen Müller findet Malte Zierden mega toll und dass der irgendwie so gut mit Tauben kann und deswegen wird dann Malte Zierden gebucht für eine Kampagne, bei der sie der Brandmanager ist, ja? So Option 1. Und das ist gar nicht mal so selten, das ist nicht ausgedacht von mir.
Also ja? Falls jemand Malte Zierl nicht kennt, wir nehmen jetzt als Alternative einfach die Elevator Boys.
Genau, völlig irrelevant, wen ich jetzt genannt hätte. Genau, ja. Ich finde Malte Zierl großartig, aber nur jetzt mal, um einen zu nennen. So, Option 2 ist, und das ist schon richtig krass advanced, man macht sich Gedanken, was ist denn ein Creator, der eine inhaltliche Schnittstelle zur Marke hat? So, Option 2, das ist, wie wir ja eben gesehen haben, am Beispiel von Müller, auch nicht immer der Fall. So, Option 3, und das ist dann richtig krass und crazy, man hat ein Tool, mit dem man sich vorher so ein paar Performance-Werte anschaut, vielleicht auch nochmal die Demografie in der Community, wo die Leute herkommen, was die für Interessen haben, was die Engagement-Rate ist, dies, das, Ananas. So, und dann schaut man darauf basierend, alles klar, der ist es. Und dieser Marketplace würde ja bedeuten, dass es einen großen Vorteil bräuchte, einen riesigen Vorteil, weil wir wissen, der Mensch ändert nicht gern sein Verhalten, gegenüber dem aktuellen Vorgehen. Plus, ich bin ja immer noch der Meinung, Menschen wollen auch gar nicht immer eine Objektivierung ihrer Meinung, ja, sondern sie finden es eigentlich ziemlich geil, wenn sie sich da entscheiden können, worauf sie Bock haben oder auch nicht. Und deswegen bin ich ja Kategorie, ich glaube, it's a fail. Jetzt schon, ohne es gesehen zu haben.
Ich bin da voll bei dir. Zusätzliche Technologie. Die Plattform stellt erstmal die Infrastruktur zusammen. Den Prozess selber ownen sie nicht. Ja. Viele Marken sind gar nicht in der Lage, diese Übersetzungsleistung, die du jetzt gerade ja aufgeführt hast, irgendwie zu erbringen. Letztlich werden wir sehen, wie es dann genutzt wird und in welcher Kombination, wie das dann auch, ne, aus unserer Perspektive mit Ads dann läuft, über Partnership, Branded Content, bleibt's in der Plattform. Kann ich den Content irgendwie rausziehen? Wie wird das dann auch brand safe und so, ne, weil es gibt ja noch gar nicht viele Marken, die irgendwie erstmal hier Let It Go spielen und machen lassen, sondern sagen so und nicht anders. Muss man sehen, ich finde es einfach, Meta zieht halt nach und hat halt durch, jetzt kommt hier wieder die KI-Keule, aber durch sein Large Language Model, was sie ja selber entwickeln und diesen Ansatz da hinten dran, schon auch Argumente, wo ich sage, das stiftet Nutzen. Und das unterscheidet sich von anderen, weil gerade dieses Thema Sentiment-Analyse, der Kommentare, die sonst so auf dem Profil stattfinden, inhaltliche Auswertung von dem, worüber wird gesprochen sonst in den Videos und Inhalten, das bieten die anderen Marktplätze nicht. Da habe ich halt einfach nur ein Profil und irgendwelche Metriken mit Reichweite, Interaktion, Follower, bla, so. Das ist nicht das Ziel von Instagram, sondern sie versuchen da auch den Fokus ein Stück weit mehr auf die inhaltliche Ebene zu ziehen, was ich perspektivisch jetzt erstmal nicht schlecht finde. Ob das dann am Ende funktioniert?
Ich glaube, es funktioniert. Also dann, wenn man, wenn dieses Tool oder diese dazwischen geschaltete Instanz, weil im Endeffekt sind es dann ja nur noch drei Parteien. Es ist derjenige, der Brandmanager auf Markenseite, der sich erdenkt, mit wem möchte ich gern zusammenarbeiten. Dazwischen kommt dann das Tool, also der Marketplace, und dann an dritter Stelle ist dann der Influencer selber. Das sind ja nur drei Parteien, was wahnsinnig wenig ist vor dem Hintergrund, dass Menschen ja eigentlich in solchen Konstrukten, also Marke, Influencer, Plattform, am liebsten super viele Leute involvieren, weil man dann die Verantwortung verteilen kann. Und jetzt stell dir mal vor, du als Brandmanager bist nur mit diesem Tool allein dafür verantwortlich, was dieser Influencer macht. Und wenn du Influencer buchst, dann gibst du ja immer ein Stück weit Kontrolle ab. Du kannst dir ja so gut briefen, wie du willst. Du hast selten Kontrolle darüber, was sie davor gemacht haben. Gut, das müsstest du eigentlich im Zuge deiner Entscheidungsfindung irgendwie berücksichtigen, ob ja oder nein. Und du weißt nicht, was derjenige danach macht und auch nur zu so einem begrenzten Punkt irgendwie, was sagt der eigentlich tatsächlich? Also du gehst natürlich mit Influencern häufig in ganz viele Rebriefings dann rein, aber das machen die ja auch nicht bis Ultimo mit. So, und deswegen, und weil wir auch aus dieser Musikmanagement-Ära kommen, wo auch ganz viele Leute immer an der Vermittlung von anderen Leuten partizipiert haben und daran Geld verdient haben, sind wir, glaube ich, zumindest in Deutschland noch gar nicht so weit, weil A, du hast dann die alleinige Verantwortung, wenn es nur noch dich, das Tool, also den Marketplace und den Influencer gibt. Und zweitens ist es halt auch einfach geil, diese Klüngelei. Ich meine, nach welchem Prinzip werden denn heute Influencer und Agenturen immer noch in der Zusammenarbeit mit Marken ausgewählt? Ja, ich kenne da wen und ich finde den auch mega geil. Oh komm, lass in South Africa shooten gehen, da ist die Sonne immer so schön und wir fliegen alle mit. Das ist doch ja auch das, was in diesem ganzen Business dahinter steckt, irgendwie der Lifestyle, der damit geht. Und dieses Marketplace-Ding, Jan, was du da jetzt mitgebracht hast, ja, das zieht das Ganze auf so eine rein funktionelle, hygienische, sanitäre Ebene runter. Das wollen wir nicht.
Stellt euch vor, ihr seid der DFB und müsst bekannt geben, welche 26 Spieler im Juni bei der Europameisterschaft antreten. Was würdet ihr machen?
26 Spieler verstehe ich nicht. Das sind doch nur 11 auf dem Platz.
Ja, aber die müssen ja alle im Zimmer, die haben ja abends Angst, die brauchen ja jemanden, der neben ihnen liegt.
Eine Begleitung, so, Emotional Support Fußballer.
Die sind ja auch teilweise noch sehr jung und dann muss man ja auch diese ganzen Resilienzen aufbauen.
Dann dürfen die auch nicht nach 18 Uhr auf dem Platz, ne, weil die so jung sind, dann müssen wir Ersatzspieler kommen. Ja,
vielleicht hilft
kommen.
Jemand dann irgendwie die Wasserpfeife mit reinzuschmuggeln oder die Playstation alleine spielen, ist ja auch langweilig. Ne? Hat's ja alles schon gegeben.
Also, worüber der Jan, glaube ich, reden möchte, ist die Bekanntgabe des EM-Kaders. Und DFB. Und man hat sich dazu eine Kampagnenmechanik ausgedacht. Let's call it a Schnitzeljagd.
Oder rein interpretiert. Sie haben nicht gesagt, dass es eine Schnitzeljagd ist.
Ja, let's call it all over the place. So, man hat sich gedacht, wir müssen sie alle kriegen. Ja, die gesamte Bundesrepublik.
Wir müssen
85
wieder beim
Millionen
Volk
Leute.
Sein, Viviane. Wir müssen da sein, ja. wo der Fan ist.
Ja, keine Ahnung, wo der Fan ist.
Bei GZS.
Der Fan ist bei GZSZ, bei Oma Lotti, bei RTL aktuell in der Tagesschau. Der ist
einmal durch alle Milieus
in
durch.
Der Schirmkunsthalle. Genau, und bei Nina Chuba. So,
Best
also,
for Planning hat gesagt, wir müssen einfach in alle Sinus-Milieus reingehen.
Genau, Best for Planning hat quasi alle Zielgruppen der Nation ausgespuckt. Und irgendein anderes Tool hat gesagt, das ist jetzt die richtige Kampagne. Also was hat der DFB gemacht? Er hat sich überlegt, okay, wir machen hier nicht so eine langweilige Pressekonferenz.
In der VW-Welt.
Also aufgemacht, genau, wo man dann immer so Zettelchen zieht und sagt, guck mal, der ist dabei. Ja, nein,
Zettel
cool.
Gezogen,
und alle jubeln. Ja, du weißt, abgelesen, keine Ahnung. Man muss dann 26 Mal jubeln. So, das ist ja Quatsch. Nein, wir machen das jetzt anders, weil wir brauchen wieder Nähe zum Volk. Wir merken irgendwie, haben wir da die Konnektion verloren. Und ja, Spannung aufbauen, ganz wichtig, Storytelling, wuhu. Und deswegen hat man tatsächlich auf wortwörtlich allen Kanälen auf Gottes schöner Erde, nämlich soziale Medien und Klassik und auch analog und alles, immer einzeln die Spieler verkündet. Also auf dem Nina Chuba-Konzert wurde ein Dude verkündet, dann wurde in der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt ein Dude
weißt
verkündet, beziehungsweise hing sein Bild. Nein, das interessiert mich auch nicht. Jan, ich bin Eventpublikum. Ich bin kein Fußballfan. Hier in Köln ist man auch kein Fußballfan. Da ist man aus lokalpatriotischen Gründen mit Leidensgenosse und mit der Marke 1. FC Köln verbunden. Das hat aber mit Fußball erstmal nichts zu tun. So. Auf jeden Fall, es gab verschiedene Anlässe. Und auf der einen Seite wurde es komplett gefeiert, dass man auf allen verschiedenen Wegen immer jeweils einen Spieler nominiert oder verkündet hat. Und andere haben gesagt, das war jetzt aber gar nicht
mehr
so
schön. Also ich hab's gefeiert, ehrlicherweise.
Warst du da irgendwie involviert? Bist
also
du
ich bin auf jeden
hier?
Fall Fußballfan und ich bin auch in Fußballkreisen, bestimmten Kreisen sehr nahe, die Kommerzialisierung des Fußballs nicht so gut finden. Und man unterstellt dem DFB ja auch nachhaltig, dass er mehr zur Marketingmaschine als zum Verband tendiert, was ich komplett unterschreiben würde, weil eigentlich hat dieser Verband sehr wichtige Aufgaben, wie das, nicht nur das sportliche Tagesgeschäft, sondern auch die Nachwuchsförderung, bla bla bla, Schiedsrichter und Co. Aber jetzt muss man sich einmal vorstellen, wie das vor 4 Jahren gelaufen ist, bei der letzten Europameisterschaft oder vor 2 Jahren bei der Weltmeisterschaft, WM. Da wird halt eine Pressekonferenz gemacht. So, es wird vorher eine PM an die Presse rausgegeben und dann wird gesagt, der ist dabei und der ist nicht dabei. Ich bin jetzt ketzerisch. Ich würde sagen, das Vorgehen von vor 4 Jahren hätte wahrscheinlich zu einer ähnlichen Aufmerksamkeit dann an dem Tag selber geführt, so wie es dieses Jahr war, weil alle berichten darüber. Es ist eine Europameisterschaft im eigenen Land. Julian Nagelsmann muss dann noch rechtfertigen, warum er Mats Hummels und Leon Goretzka nicht. Und das ist alles tief traurig und die waren so frustriert. Aber ich habe sonst ein Momentum, wo ich Menschen die Aufmerksamkeit schenke, die es verdient haben, dabei zu sein. Und im gleichen Moment muss ich kommunizieren, dass Spielerinnen oder Spieler in dem Fall nicht dabei sind. Jetzt habe ich, und das finde ich von der Analogie her eigentlich ganz smart und deswegen feiere ich das auch so, ein bisschen das adaptiert, wie die Musikindustrie gerade irgendwie Alben vermarktet. Weil wenn ein Album rauskommt, kennst du vorher schon alle Tracks und dann hast du irgendwie die komplette Playlist, die du dir anhören kannst. Und ich finde, aus so einem Spannungshalten und die Aufmerksamkeit von einem Tag weg und ganz viele Botschaften innerhalb dieser Pressekonferenz, das auf die Zeitachse zu legen und jedem Spieler, der es dann vielleicht auch verdient hat oder wo es überraschend war, nochmal die Bühne zu geben. Das finde ich aus der Kommunikation und auch dem einzelnen Spieler gegenüber erstmal mehr wertschätzend als, das ist jetzt der Kader und die sind alle dabei. Und es hat einfach über einen längeren Zeitraum funktioniert, wo ich gesagt habe, krass, wie klug dieser Mechanismus eigentlich gewählt ist, um dieses Thema weg von einem Verkündungstag hin auf so eine Zeitachse zu machen. Ob man das dann jetzt irgendwie so gestellt mit GZSZ und Museum, wie man das dann macht, operativ, da kann man, glaube ich, drüber streiten. Und da waren auch ein paar Sachen dabei, wo ich mir dachte so, puh, weiß nicht, ob das jetzt auf der Flughöhe hätte sein müssen. Aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, eine Woche komplett zu covern. Und zum ersten Mal, dass jeder Spieler im Zuge der Nominierung auf jeden Fall mal als individuelle Person eine Aufmerksamkeit bekommt und das auch irgendwie dann wieder verbreitet und weiterträgt. Und das, finde ich, ist schon verändert zu den Malen, wie man es letztes Mal gemacht hat. Und das feiere ich an der Sache. Ob sie sich jetzt näher ans Volk begeben haben, dadurch, dass Oma Erna, Jonathan Tah und die Brötchentüte Chris Führig, ich habe mir das halt gemerkt, irgendwie, das ist halt irgendwie im Kopf. Und du verbindest halt jetzt mit jedem Spieler diese Geschichte. Das ist voll krank, weil ich hätte niemals gewusst, dass Antonio Rüdiger gerne Döner isst. Und ich finde, da sind auch so ein paar Easter Eggs dabei, wo ich sage, der ZDF-Moderator, der von Toni Kroos angeblufft wurde, ob er sich keine gute Frage überlegt hat, verkündet dann, dass der dabei ist und so. Da waren schon ein paar Storys dabei, wo ich sage, oh, da hat man sich schon Gedanken gemacht und das war jetzt nicht einfach so auf den Tisch geklatscht. Deswegen.
Das würde ich sogar auch unterschreiben mit diesen einzelnen so Verbindungen, die irgendwie dann vielleicht so ein Überraschungsmomentum irgendwie haben, wo man auch mal grinsen muss. Ist ganz lustig, weil die Sachen, die du als Vorteil gesehen hast, würde ich als Nachteil sehen. Also zum Beispiel, dich erinnert das an die Musikindustrie, mich hat das in einer gar nicht mal so positiven Ausprägung an die Boss-Kampagne erinnert. Wir haben das Internet gekauft. Ja, also wir haben einfach so versucht, möglichst weit das Ganze zu streuen. Auch wenn ich den Gedanken dahinter total nachvollziehen kann, so wir wollen in die unterschiedlichen Communities, Altersstrukturen und so weiter reingehen. Aber ich finde das, glaube ich, nicht immer unbedingt oder zwangsläufig den richtigen Ansatz. Und auch, dass wir haben es über Zeitraum XY, ich weiß gar nicht wie lange, gestreckt. Das stimmt total. Ich weiß nur nicht, ob es unbedingt gut ist, das so zu strecken. Ne? Also, weil ich finde, früher hat sich die Aufmerksamkeit dann so auf einen Tag auf 2 Stunden konzentriert. So, da haben dann alle, von mir aus auch zu einem schlechten Programm, aber man hat trotzdem irgendwie eingeschaltet, sah dann diese Kugeln darum, also gefühlt war das wie bei der Lottoverkündung, aber auf jeden Fall, man hat irgendwie eingeschaltet. Und das genau fand ich dieses Mal so schwierig, weil da nach diesem einen Mal wusste man dann, wer ist dabei. Und jetzt hier, und Vivi, ich glaube, dir ging es ähnlich, so auf Basis der Vorgespräche, man hat dann vielleicht mal, wenn man jetzt einmal dem Influencer folgt, so, der dann die eine Person verkündet, hat man das mitbekommen, aber man hat die restlichen 10 nicht mitbekommen. Ja, das heißt, und das finde ich zum Beispiel nervig, weil dann muss jetzt jemand, und das stützt, glaube ich, meine These, dass es für Fußballfans cool war, aber für nicht die großen Fußballfans nicht cool war, weil ich bin jetzt davon genervt, dass ich vielleicht bei einem es dann mitbekommen habe, aber bei den ganzen restlichen nicht und ich mir die Infos dann jetzt wieder bei Google zusammenklaubern.
Aber Fun Fact, ich habe es gar nicht mitbekommen. Null. Und ich möchte sagen, ich bin wirklich viel in den sozialen Medien unterwegs und ich muss den Leuten, das ist ja das Ding, ich muss den Leuten nicht folgen und das müssen Marken oder auch der DFB kapieren. Ich muss den Leuten nicht folgen müssen, um das mitzubekommen. Die Kampagne ist nicht gut, wenn sie nur in diesem Nukleus der einzelnen Personen stattfindet und auch nur in dieser Zielgruppe. Wenn du sagst, du bist Fußballfan und du machst dir daraus eine Freude, diese Easter Eggs zu jagen, völlig fein. Aber für das Eventpublikum, und da möchte ich meinen, wenn eine EM im eigenen Land stattfindet, hast du vor allem Eventpublikum, das du ansprechen möchtest, um auch diese Stimmung zu tragen und dieses Gefühl und irgendwie auch diese Hoffnung auf, kriegen wir das nochmal hin, wie 2006 wird es dann wie bei den Public Viewings 2010 und dann erst recht die Stimmung, okay, das war jetzt alles WM, aber wie bei unserem grandiosen Gewinn.
Also du hast auch eine geile Stimmung bei der Europameisterschaft in der Schweiz und Österreich. Ich würde tatsächlich sagen, also es gibt da unterschiedliche Dimensionen. Es ist wichtig, dass Marken verstehen, dass die Party nicht nur auf ihrer Bühne stattfindet, sondern auf vielen Bühnen. Wenn ich viele Bühnen aufmache, muss ich irgendwie gucken, dass ich die Klammer bilde. Die Klammer war am Ende, dass in den Insta-Stories vom DFB das Zeug repostet wurde.
Aber es gab noch nicht mal einen Hashtag.
Das weiß ich tatsächlich dazu. Nicht, aber die Gefahr bei Story-Reposts ist halt einfach, Stories sehen nur meine Follower, Followerinnen. Hätte ich da irgendwie ein Aftermovie noch zugemacht oder das Reels-seitig bespielt auf Instagram, hätte ich wahrscheinlich ein höheres Grundrauschen bekommen. Beim Thema Event-Publikum bin ich tatsächlich ein Stück weit zwiegespalten, weil eine Kadernominierung würde ich jetzt dazu tendieren, bringt noch nicht so diese Euphorie in das Event-Publikum rein mit, wir wollen das schaffen und so. Das wird jetzt kommen, wenn die Testspiele sind. Da ist noch irgendwie ein Spiel gegen Griechenland und die Ukraine, glaube ich, ne, wo man dann sagt, okay, da passiert noch mal mehr drum, wenn das Erfolgserlebnisse sind, dann, ne, und dann hast du die Gruppenphase mit 3 Spielen. Und wenn die Gruppenphase überstanden ist, und so war das bei den anderen Spielen auch immer ehrlicherweise, ab dem Achtelfinale, dann merkst du so dieses Event-Publikum, was vielleicht ein bisschen weiter weg ist, ist so auf diesem, oh, Achtelfinale, jetzt sind so K.O.-Spiele, die müssen gewinnen, da kommt's wirklich drauf an. Es geht sogar bis zum Elfmeterschießen, sind nur noch 4 Spiele bis zum Finale. Und so, da holst du dann, glaube ich, die breitere Masse ab. Ich würde jetzt erstmal dazu tendieren, dass das jetzt gerade sehr stark auf die Fußball- oder fußballaffinere Zielgruppe auch mit Dunstkreis war, um die erstmal überhaupt auf dieses DFB-Profil zu bekommen. Weil ehrlicherweise, der Deutsche Fußballbund, der hat schon Reichweite. Aber wenn man sich anguckt, welche Reichweite haben die einzelnen Spieler, was klar ist, oder auch die Vereine oder auch die übertragenden Sender, da muss man schon sagen, da müssen die auch viel aufholen und die probieren halt auch gerade viel aus. Und das jetzt für digital würde ich jetzt eher als positiv als negativ bewerten. Aber definitiv gibt's da noch Raum für Weiterentwicklung, wie man mit diesen Mechanismen spielt. Und letztlich, die Hardcore-Fußballfans hassen diese Methodik, ne? Weil die Hardcore-Fußballfans sagen, das ist die Pyramide der Kommerzialisierung ganz weit oben. Du hast nicht dieses eine Thema, sondern du hast 7 Tage und dieser Vorwurf, der DFB ist nur noch Marketingmaschine, es gilt nur noch Öffentlichkeit zu generieren und so. Das ist da schon, das siehst du auch in den Kommentaren, gerade wenn du irgendwie beim Kicker liest, wenn die dann gesagt haben, der ist dabei, der ist nicht dabei, oder bei Sky und so. Die Leute, die sich stark mit Fußball beschäftigen, die waren da schon eher von genervt und haben gesagt, ah, wir fühlen uns in der Annahme, dass der DFB komplett sich distanziert hat von dem normalen Fußballgeschäft. Da fühlen wir uns bestätigt und da macht dann auch die Dönerbude in Berlin oder das Museum in Frankfurt oder das Nina Chuba-Konzert in Hamburg, verändert das nichts. Also da ist so ein bisschen diese Grauzone, die dann zwischen Hardcore-Fußballfans und Event-Fans irgendwie gefüllt wird und ob die Kampagne das dann geschafft hat. Das kann man da tatsächlich hinterfragen.
Also der Kicker hat die Kampagne als originell bezeichnet. Aber ich glaube, was auch Hardcore-Fußballfans verstehen müssen, denen es tatsächlich nur um den Sport und um den Verein oder die Vereine und die Spieler geht vorrangig, dass so ein Event und auch jedes einzelne Spiel immer mittlerweile auch einen politischen Kontext herstellen. Spätestens seit der letzten WM müsste das jedem klar geworden sein, wo jeder auf die Nationalmannschaft geguckt hat und irgendwie dann so Analogien zu Deutschland gezogen hat und irgendwie so die Quintessenz der internationalen Presse war, was machen Sachen Deutschland? Ja, was ist los mit euch? Das wurde ja dann plötzlich ein ganz anderer Kontext und ein sehr großer Rahmen. Und das ist wahrscheinlich die Herausforderung, vor der auch so ein DFB steht, ne, wo es nicht nur rein um den Sport geht und muss halt den Sportfans gefallen und muss halt auch so eine politische Kontextualisierung über dich ergehen lassen. Und das wird auch dieses Jahr definitiv wieder stattfinden, zumal halt dieses Turnier in unserem Land stattfindet.
Wir haben keinen Bindenskandal bis jetzt. Wir haben noch keine Menschenrechtsverletzung bei Stadionbau festgestellt.
Nicht jinxen, nicht jinxen. Das kommt noch. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz relevanter Punkt. Ich fürchte, dass der DFB es gar nicht allen hätte recht machen können. Ne? Also ich glaube, du kannst da eigentlich nur in Fettnäpfchen treten, du kannst dich halt entscheiden, in welches. So. Und ich glaube, dieses Dilemma, so fühlt sich das immer für mich an, wir haben am Anfang über Esprit gesprochen, haben sehr viele Personen, Marken, egal worüber wir sprechen, dass sie das Gefühl haben, wir machen es keinem mehr recht, weil wir uns immer an irgendeiner Stelle krass stoßen werden. Die Frage ist nur, wie groß wird der Shitstorm? So, und das finde ich irgendwie, das ist so zusehenden Auges. Das finde ich ganz schlimm. Egal, da werden ja Menschen sich wahnsinnig viel Gedanken zugemacht haben, ne, zu der Kampagne, wen man da bucht, warum und so weiter. Und das finde ich irgendwie ein ganz trauriger Gedanke, dass man eigentlich schon bevor irgendwas live gegangen ist, weiß man,
kriegt. Ja, aber letztlich ist halt, es ist ein schmaler Grat, ich bin da voll bei dir, aber die Gefahr aus Maul zu bekommen, wenn man es so krass konstruiert, die ist halt auch sehr hoch, ne? Also da, das hatte alles eine Nuance von Authentizität, aber tatsächlich wirkte es halt in der Form, wie es dann war. Und da muss man dann auch sagen, okay, da waren teilweise Podcaster dabei, wo man sagt, so, das hätte man denen nicht zugetraut, dass sie so DFB-nah dann sich da auch von Karren spannen lassen. Das ist schon ein schmaler Grat, aber gerade beim DFB mit den ganzen Themen sieht man halt auch einfach, welche Tragweite Kommunikation und das, was sie kommunikativ machen, auf die Leistung oder auch auf das, was wir erinnern mit den Events. Also, ja, Saudi-Arabien, war es überhaupt in Saudi-Arabien? Ich glaube schon, ne, Vorrunden aus und so, aber es gab halt nicht das Thema Fußball, sondern es gab das Thema Kapitänsbinde. Und in Russland war dann auf einmal dieses ganze Thema Erdogan, Integration. Na, also das, was die Vivi sagt, ist ja richtig. Du musst dann halt auch diese Art von Kontextualisierung oder dieses ganze Politikum irgendwie bewerkstelligen. Aber dadurch, dass du es halt im Vorfeld so konstruierst, lässt du es halt auch sehr stark zu, dass du dich da halt vor bestimmte Themen als Verband spannen lässt. So, ne, und das sehe ich einfach als Gefahr, weil dann hat's mit Sport nichts zu tun, dann ist es halt sehr stark davon abhängig, wie kommuniziere ich und muss ich mich immer positionieren, weil ich habe es schon einmal gemacht, dann habe ich es nicht gemacht, jetzt mache ich es wieder und das ist halt auch, das wirkt, das kaufe ich denen dann halt auch nicht mehr ab irgendwann, ne?
Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort. Jan, das war unser erstes Mal und wir fanden es wunderschön.
Ja, das erste Mal im Podcast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich nochmal diese Runde joinen darf, weil mit euch quatschen und fachsimpeln und lustige Ideen auch teilweise aus dem Kopf fallen lassen, während so 60 Minuten Audio, macht schon Bock.
Danke sehr, sehr gerne. Freut uns sehr. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und beim nächsten Mal sind wir wieder unter uns, Steffi. Da können wir uns dann wieder gehen lassen.
Perfekt, dann werde ich ein noch schmuddeligeres Outfit wieder anziehen als heute schon.
Und ich werde mir nicht die Haare waschen und auch nicht schminken.
Gut, dass du es verstanden hast, den Appell. Prima. Ne?
Auf Wiedersehen. Gut. Tschüss, Jan.
Tschüss. Ciao.